Ja, ich denke, ich muss zu dem Vortrag jetzt nun gar nicht mehr so viel sagen. Wir hatten schon eine gewisse Hinführung. Danke auch an das Musikteam bzw. an die Klavierspielerin für dieses Lied, was besonders gut in den ersten Vormittag, finde ich, hineinpasst, also in den heutigen Vormittag. Hat vielleicht noch ein bisschen mehr so den Schwerpunkt, dann wie findet Seelsorge in Gemeinde statt, und ihr seht, ihr seid alle angesprochen. Es geht auch um diejenigen, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, die vielleicht sagen, ich bin schwach. Ich kann nicht so viel tragen wie jeder andere, aber das Lied sagt dir, und das sagt auch Gottes Wort, dass du selbst als schwache Person immer noch Ressourcen hast, die Gott dir schenken möchte, um einen anderen mitzutragen. Es ist vielleicht gar nicht deine Aufgabe, dass du jemanden komplett auf die Schulter nimmst, aber deine Aufgabe kann sein, dass du vielleicht dabei hilfst, dass er überhaupt auf die Schulter wieder kommt. Oder wenn eine Person zu schwach wäre, jemand aus dem Sumpf zu ziehen, das ist nämlich sehr schwierig, wenn wir uns in einem Sumpf befinden, dann haben wir häufig den Effekt, dass derjenige, der jemand rausziehen will, sogar selbst in dieses Sumpfloch hineingerät, weil es sehr schwierig ist, jemand aus einer bestimmten Situation herauszuretten. Und deswegen sind wir ohnehin auf die Kraft unseres Herrn angewiesen und vielleicht auf die Mithilfe von anderen Geschwistern. Ich möchte heute jetzt aber in dem ersten Teil relativ klar und deutlich euch vermitteln, warum es keine Vermischung geben kann zwischen biblischer Seelsorge und Psychologie bzw. Verhaltenstherapie. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen provokant an, und wir müssen uns erstmal die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Warum befinden wir uns in einer Zeit, wo das sich vielleicht sogar etwas komisch anhört? Und dazu müssen wir ein paar Jahre zurückgehen und müssen uns mit unserer Gesellschaft beschäftigen. Und ich möchte direkt anfügen, dass meine Tochter, die verschiedene seelische, psychische Erkrankungen hat, irgendwann auch aus der Not heraus einen Psychologen oder einen Therapeuten aufgesucht hat. Das war noch zu einer Zeit, wo ich selbst gar nicht in diesem Kontext der Seelsorge so aktiv war. Und warum? Es gab in der Gemeinde niemanden, der sich dort berufen gefühlt hätte. Es gab aber akute Situationen, genauso wie ein Alkoholiker, der vielleicht in eine Therapie muss, und dann hat man sich der Hilfe bedient, die man kannte. Heute hat sie dort keinen Therapeuten mehr. Heute hat sie vieles dazugelernt, und vielleicht gibt es auch bei euch Lebenssituationen, da möchte ich jetzt nicht gleich zu ablehnend erscheinen mit meiner kleinen provokanten Bemerkung am Anfang, es gibt keine Vermischung. Vielleicht werdet ihr es am Ende aber auch verstehen. Und was ich euch damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass ich durchaus ein Verständnis für eure Situation habe. Aber ich habe hier den Auftrag, ein klares biblisches Wort zu sagen. Und das wird vielleicht auch ein bisschen herausfordernd sein. Also wir leben in einer Zeit, das nennt man Postmoderne. Das ist eine Epoche, jetzt kommen noch weitere Begriffe, die haben mit Pluralismus zu tun, mit Relativismus. Könnte man nachlesen, was das ist. Ich werde einige Fachbegriffe erklären. Aber was ich zumindest erklären will, es hat nämlich auch was mit Pragmatismus zu tun. Und Pragmatismus kennzeichnet sich dadurch, dass man im Grunde genommen einfach danach fragt, funktioniert eine Sache? Man sagt ja auch, man ist pragmatisch. Man macht einfach das, was funktioniert. Und in der Frage der Seelsorge ist diese Frage auch in den Vordergrund gegangen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die das so grundsätzlich entdeckt hat. Und es hat sich in der Christenheit auch ein Pragmatismus breit gemacht. Und dieser Pragmatismus hat dazu geführt, also dieser Punkt, alles ist gut, was irgendwie hilft, diese Grundannahme hat dazu geführt, dass man in christlichen Gemeinden und im Christentum im Allgemeinen gesagt hat, dann integrieren wir doch das, was sich bewährt hat, nämlich zum Beispiel Psychologie oder Verhaltenstherapie, mit der Bibel. Und wir versuchen irgendwie diese Dinge miteinander zu verzahnen oder zueinander zu bringen. Man versucht, das Beste von beiden vielleicht zu behalten. Und dieser Gedanke wird uns heute in meinem Vortrag noch weiter beschäftigen. Ob das überhaupt funktioniert, ob es diese Verbindung überhaupt gibt. Denn es gibt Elemente, das wissen wir aus der Chemie, das wissen wir aus der Naturwissenschaft, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr in der Küche steht und irgendwas kochen wollt, es gibt Elemente, die passen nicht zusammen. Die kann ich noch so lange in irgendeinem Topf rumrühren, am Ende stellen wir plötzlich fest, es setzt sich wieder das eine von dem anderen ab. Und die Frage wird sein, lässt sich biblische Seelsorge mit Psychologie oder Verhaltenstherapie überhaupt verbinden? Diese Frage ist aber schon in den meisten Gemeinden vor Jahren beantwortet worden. nämlich in den 60er und 70er Jahren, das Lied war gerade von 1977, habe ich gesehen, Manfred Siebald, in den 60er und 70er Jahren gab es in den Gemeinden eine große Bereitwilligkeit für eine Psychotherapie. Man hatte irgendwann vielleicht das Gefühl, es gibt etwas, was uns ganz gut helfen könnte. Man hat dann vielleicht auch gemeint, erste Erfolge zu sehen, und es gibt auch Erfolge, und hat das dann mit in einen Gemeindekontext hineingebracht und hat damit auch in Gemeinden im Grunde genommen einen gewissen Umbruch hervorgerufen, und es hat das Produkt der Integration und des Pragmatismus in die Gemeinden hineingefunden. Jetzt müssen wir uns aber fragen, ist das sozusagen überhaupt von der Methode her richtig gewesen? War es denn richtig gewesen, in Gemeinden etwas einzuführen, ohne bestimmte andere Fragen vorher geklärt zu haben und zu sagen, nein, wir nehmen jetzt das, was vielleicht gut funktioniert? Man hat sich eben nicht die Frage gestellt, jedenfalls nicht im Allgemeinen, ob diese Integration überhaupt möglich ist. Man hat es einfach gemacht. Pragmatismus. Und ich halte für heute fest, das war ein fundamentaler methodischer Fehler. Wir werden uns noch anschauen, welche Fehler sind vielleicht noch gemacht worden, aber das war ein grundlegender, fundamentaler, methodischer Fehler. Wir müssen nämlich insgesamt drei Fragen beantworten. Das eine ist die Frage, können Seelsorge und Psychotherapie überhaupt ineinander integriert werden? Das betrifft nämlich den Kern oder das Wesen beider Disziplinen. Das ist die Frage nach dem Können, man nennt das ontologische Frage. Geht das überhaupt? Dann gibt es eine zweite Frage, das ist eine ethische Frage. Die lautet, sollten wir überhaupt Seelsorge und Psychotherapie miteinander integrieren? Das betrifft sozusagen die moralische, deswegen die ethische Zulässigkeit. Ist das aus Sicht der Bibel, aus dem Verständnis unseres Christseins überhaupt verantwortbar? Das ist die zweite Frage. Und die dritte Frage wäre dann, die wir gerade schon ein bisschen diskutiert haben, wie funktioniert das eigentlich? Das ist eine methodische Frage. Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis. Man hat als erstes gesagt, ich schaue gar nicht danach, ob es überhaupt möglich ist, eine gute Vereinigung herzustellen. Ich frage mich auch nicht, ob wir das überhaupt in Gemeinden tun sollten, sondern man hat direkt auf Basis der methodischen Antwort gesagt, ja, wir machen das jetzt, wir integrieren das. Aber eigentlich ist es so, wenn man auch wissenschaftlich vorgehen würde oder von der Logik her, dann würde man wahrscheinlich sagen, als erstes müsste ich doch mal die Frage stellen, geht das überhaupt? Möchte das überhaupt Gott von uns? Das sind die wichtigen Fragen. Die hat man aber zurückgestellt. Und jetzt befinden wir uns in einem System, wo schon die Vermischung stattgefunden hat. Und ich möchte euch versuchen, in diesem Vortrag zu erklären, was wir denn heute anhand der Bibel zu diesen beiden erstgenannten Fragen als Antworten finden. Also wir machen jetzt sozusagen einen Sprung zurück, den hätte es eigentlich in den 70er Jahren schon geben müssen. Ich will auch nicht sagen, nicht, dass ich falsch verstanden werde, dass das in einigen Gemeinden so gehandhabt wird. Und dass es auch Autoren gab, beispielsweise wie dem Roland, der hat auf diese Entwicklung hingewiesen. Aber ich kenne sehr viele Gemeinden und kann sagen, dass nur noch in sehr wenigen dieses Konzept wirklich gelebt wird und dass Gemeinden von bestimmten Dingen überrollt werden und dass sich einfach eine gewisse Angleichung stattfindet. Und im Übrigen ist es so, ein ganz anderer Verweis, wenn wir uns mit der Endzeit beschäftigen und wir wissen, dass wir heilsgeschichtlich, wir als Bibelschule lehren heilsgeschichtlich, muss ich dazu sagen, ich glaube ihr als Gemeinde auch, aber das wäre ein anderer Diskussionspunkt, aber wir befinden uns in der Endzeit. Und ich habe immer gedacht, als ich noch kleiner war, also ich war nicht so von der Größe her, sondern auch noch jünger, da hatte ich nicht so viel Erkenntnis, sondern habe ich immer gedacht, okay, das Schlimmste, was mich später erwartet in der Endzeit, das wird Verfolgung sein. Ich habe immer etwas Angst gehabt. Da sind wir bei dem Thema Angst. Also ich glaube, ich bin als Kind sogar ziemlich ängstlich gewesen, weil ich dann auch noch Leute hatte, die aus den ehemaligen Ostblockstaaten kamen und die haben mir dann erzählt, wie schnell der Russe in Bochum sein würde. Ich habe schon immer in Bochum gewohnt. Das geht ganz schnell, dann hat der irgendeinen Fluss überquert oder sonst was. Und ja, das waren Ängste gewesen. Und jetzt muss ich den Punkt wieder zurückfinden. Ich wollte eigentlich gar nicht über Ängste reden. Endzeit, dankeschön, das war ein wichtiger Hinweis, genau. Und in der Endzeit, super, also guter Hinweis, ich hätte es echt vergessen. Ihr müsst auf mich aufpassen, ne? Also ihr müsst alleine schon deswegen heute aufmerksam zuhören, weil ich immer so Gedächtnislücken habe. Und das mache ich nicht mit Absicht, die sind wirklich da. Ja, deswegen muss ich versuchen, noch bei meinem Gedanken zu bleiben. Okay, also Endzeit ist nämlich nicht in erster Linie durch Verfolgung gekennzeichnet, sondern Endzeit ist in erster Linie durch Verführung gekennzeichnet. Das Thema in der Offenbarung ab einem bestimmten Punkt ist Verführung. Und das Kennzeichen der Sendschreiben in der Offenbarung ist, dass am Ende die sogar bibeltreuen Gemeinden verführt werden. Das ist auch ein Auftrag, den wir übrigens von Agando sehen, dass wir euch als Gemeinde unterstützen wollen, dass ihr nicht in diesen Verführungsstrudel hineinkommt, sondern dass ihr einen klaren biblischen Blick behaltet. Okay, wir wollen jetzt also in unserem Vorgehen, in meinem Vortrag, auf diesen Fehler zurückgehen, der geschehen ist. Und wir wollen uns erstmal auf die beiden Fragen konzentrieren, die damals so ein bisschen übergangen worden sind. Das erste Kapitel meines Vortrags beschäftigt sich also mit der Frage, können Seelsorge und Psychotherapie integriert werden? Man könnte auf diese Frage eine schnelle Antwort finden. Die erste Antwort, sehr schnell, wäre, natürlich kann man das. Machen wir doch schon die ganze Zeit. Hat sich doch schon genauso gezeigt, es ist doch quasi schon bewiesen. Also könnte ich den Vortrag an dieser Stelle enden lassen. Oder man kann eben genau das sich fragen, kann man Erdbeereis mit Essig integrieren? Also kann ich überhaupt zwei unterschiedliche Substanzen, die nicht zueinander passen, integrieren? Und geht das, indem zum Beispiel eine biblische Seelsorge, die Seelsorge keinen Schaden nimmt? Also wenn ich jetzt hier Essig mit Erdbeereis mir alleine vorstelle, dann habe ich schon so ein komisches Magengefühl. Ich habe jetzt zum Glück noch ein bisschen Wasser stehen, aber wenn ich mir Erdbeereis mit Essig vorstelle, dann bekomme ich schon fast Magenschmerzen, weil das wahrscheinlich auch nicht so gesund ist oder es einfach nicht zusammenpasst. Und alleine dieses Beispiel verdeutlicht, es gibt manchmal Dinge, die passen nicht zusammen. Wir machen sie vielleicht passend, weil sie alle in ein Glas passen würden. Wir könnten beides in ein Glas schütten. Die Frage ist nur, wird es uns auch gut bekommen? Wird es deiner Seele, wird es deinem Heilungsprozess gut tun oder werden Dinge noch schlimmer? Ich muss immer total auf die Zeit gucken. Ich entschuldige mich schon mal vorab. Ich kenne das nicht so gut wie der Alexander Seibel. Er hat dann irgendwie immer so einen Spruch. Er ist ein Mann des, weiß nicht, des Wortes, aber nicht der Zeit oder sowas. Ich werde versuchen, mich zeitlich zu orientieren. Aber ich möchte auch den einen oder anderen Gedanken platzieren und euch dann auch mal etwas weitergeben, was vielleicht nicht gerade in mein Konzept passt. Weil es geht um den Stichwort Schaden. Ich habe in unserer eigenen Gemeinde erlebt, leider erst im Nachhinein, dass jemand in einem bestimmten Seelsorgekonflikt oder psychischen Konflikt hat jemand einen Heilpraktiker aufgesucht. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, dass die Methoden, die dort beim Heilpraktiker angewandt worden sind, okkult waren. Und die betreffende Person hat mir dann nacherzählt, dass sie nicht mehr gut schlafen konnte. Ich habe euch jetzt nur ein Beispiel gegeben. Das heißt, alles das, was wir zu uns nehmen, was du in deinem Körper aufnimmst, und zwar auch in deinem seelischen Körper oder auf der geistlichen Ebene, das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Genauso wie Sünde nicht ohne Konsequenz bleibt. Jede Sünde hat Konsequenzen, aber zum Glück ist Jesus dafür gestorben. Jesus ist für jede Sünde, auch für jede deiner Sünden gestorben und er hat diese Rechnung zu 100% bezahlt. Aber die Folgen unserer Sünde, die begleiten uns eventuell ein Leben lang. Das wird übrigens eher Teil 2 des Tages sein, wenn ich dann über Vergebung rede. Aber ich möchte dieses Bewusstsein in euch schärfen. Wir können nicht einfach, ohne das Gefühl dafür zu haben, da passt was nicht zusammen, das schmeckt einfach nicht, das passt von den Substanzen nicht, das nehmen wir aber einfach so zu uns. Und wir nehmen es jetzt als Gemeinde zu uns. Was sind die fundamentalen Probleme? Das erste Problem, was wir haben, ist, dass wir eine verschiedene Zielsetzung haben. Also Problem 1 ist eine konträre Zielsetzung. Seelsorge und Psychotherapie verfolgen eine grundlegend unterschiedliche Zielsetzung. Also die Frage ist ja, wie kann ich irgendwo ankommen? Oder richtig ankommen, oder wo will ich ankommen, wenn ich feststelle, es gibt schon mal eine völlig andere Zielsetzung. Und ich sage dir eins, du wirst nie ankommen. Oder du wirst nicht an dem Ziel ankommen, wo du vielleicht ankommen willst. Weil wenn es zwei verschiedene Ziele sind, sind es zwei verschiedene Wege. Und diese beiden Wege passen nun mal nicht zusammen. Zwei verschiedene Wege, könnte man sagen, führen immer nach Rom, gibt es auch dieses Sprichwort. Aber nein, diese beiden Wege sind so, dass sie auseinandergehen. Also, erstes Problem, was wir haben, und das werde ich auch noch darlegen, Seelsorge und Psychotherapie verfolgen unterschiedliche Ziele. Jetzt wird es aber eigentlich noch dramatischer, weil wir als Christen sitzen hier, weil wir sagen, wir sind Geschöpfe Gottes. Und Gott ist unser Architekt. Gott ist derjenige, der sich so genau mit unserem Leben auskennt, dass er eigentlich auch weiß, wie kann ich Probleme in deinem Leben lösen. Wenn es jetzt irgendwelche Störungen gibt, dann ist Gott derjenige, an den wir uns wenden, weil er kann unsere Krankheiten heilen, Störungen heilen. Er ist derjenige, der dazu die Kompetenz hat. In der Psychotherapie stellen wir fest, dass wir eine vollkommen andere Vorstellung vom Menschsein haben. Also, wir haben ein konträres Menschenbild. Die Psychologie hat ein ganz anderes Menschenbild als das, was wir von der Bibel her kennen. Das war das zweite Problem. Und das dritte Problem ist, dass auch die Methoden unterschiedlich sind dann. Und dass es nicht nur darum geht, dass sie sich doch irgendwie wieder verstehen. Nein, diese Methoden sind auch wiederum so gegenläufig, dass sie nicht zusammenpassen. Also drei Probleme, konträre Zielsetzung, kein eindeutiges Ziel, konträres Menschenbild, Menschenbild der Psychologie, ganz anders als das, was wir in der Bibel über uns selbst und über unser Menschsein finden. Beide Disziplinen passen nicht zusammen, werden wir uns noch genau anschauen, und die falsche Methodik. Schauen wir uns zunächst die unterschiedlichste Zielsetzung an. Es gibt ein Grundprinzip, das lautet, die Methode folgt dem Ziel. Ohne klares Ziel kann keine Methode sinnvoll beurteilt werden. Und deswegen die Frage, wie soll es funktionieren? Zwei unterschiedliche Ziele. Das Ziel der biblischen Seelsorge ist, erstens nach Epheser 1, Vers 12. Im Epheser 1, Vers 12 lesen wir, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Es geht darum, dass wir Gott in unserem Leben verherrlichen. Ihm wollen wir die Ehre geben und wir wollen sogar seine Charaktereigenschaften nachahmen. Wir sollen sie widerspiegeln. Wir sollen immer mehr in das Bild Jesu verwandelt werden und wir sollen seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das sagt uns Epheser 1, Vers 12. Dann sagt uns Kolosser 1, Vers 28, und jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Da geht es eben nicht um Perfektion und schon gar nicht um Perfektion, die du aus dir selbst in den Angriff nehmen kannst oder lösen kannst, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht um die völlige Hingabe an oder in Christus, vollkommen in Christus. Es geht darum, dass Christus dein Leben prägen kann, dass du es erlaubst, in allen Lebensbereichen dein Chef zu sein, dein Herr zu sein. Er soll dein Leben in allen Facetten durchdringen. Und nicht zuletzt, das ist der klassische Vers sogar für die Seelsorge, finden wir in 2. Timotheus 3, in den Versen 16 und 17, eine Antwort, die häufig immer nur im Kontext der Inspiration der Bibel gesehen wird, aber die geht viel weiter. Da heißt es nämlich, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, du bist für Gott brauchbar. Jeder Mensch ist für Gott brauchbar. Jeder von euch kann an einem Seelsorgekonzept mitwirken und jeder von euch kann durch die Kraft Gottes zu diesen guten Werken, zu den Taten zugerüstet werden. Du bist brauchbar für Gott in deiner Gemeinde, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, egal wo Gott dich auch hingestellt hat. Wenn wir uns dann anschauen, was ist das Kernziel der Seelsorge? Seelsorge will immer einen Menschen zu Jesus führen. Das ist das Grundelement, dass wir Menschen zu Jesus führen, auch in der Seelsorge. Und dass wir uns dazu als Werkzeuge gebrauchen lassen, aber es geht in der Seelsorge sehr wenig um uns, sondern vielmehr wieder um Jesus. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit, nicht unser eigenes Tun. Es geht darum, Menschen in den Fokus ihrer Beziehung zu Jesus zu stellen. Und wenn wir in der Seelsorge mal ein Gespräch hätten mit jemand, der noch gar nicht gläubig ist, dann führen wir ihn zu Jesus. Wenn jemand in Problemen und Ängsten verhaftet ist, dann führen wir in die Gegenwart Jesus. Schaut euch diese Geschichte da im Boot an, wo es so richtig stürmisch wird. Ja, irgendwann, als Jesus präsent war, als er in den Mittelpunkt gestellt wurde, als er einfach da war und immer wenn die Jünger Jesus seine Nähe gesucht haben, dann haben sie Ruhe gefunden. Es geht in der Seelsorge eben nicht, kurzer Ausblick, um deine Selbstverwirklichung. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt schauen wir uns eben dazu im Kontrast an, was sind denn eigentlich die Ziele der Psychotherapie? Es geht im Grunde genommen darum, dass der Mensch autonom sein soll. Es geht um einen möglichst völlig gesunden Menschen. Und der Mensch wird zum Ziel oder zum Maß aller Dinge. Ein Psychotherapeut hat die Aufgabe oder sieht seine Aufgabe darin, dass er dein Ego stärkt. Es geht um deine Ich-Stärke. Das Ego des Menschen wird aufgebaut und gestärkt. Was hatten wir gerade gehört? Es geht darum, dass Jesus eigentlich sagt, wir sollen abnehmen, unser Selbst, und er soll größer werden. Das passt nicht zusammen. Ich denke, das erkennt jeder. Ein Mitarbeiter aus der Psychologie bzw. der Psychotherapie würde deine Ich-Stärke fördern wollen. Und genau das möchte Jesus eigentlich nicht. Dann geht es um Selbsterlösung. Das ist ja ein Begriff, der hört sich schon, finde ich, gefährlich an. Ja, da würde jeder sagen, das ist ja eine Sekte. Wenn ich jetzt sage, hey, es geht nicht mehr im Christentum um die Erlösung, die Jesus für uns erwirkt hat, sondern es geht um die Selbsterlösung. Ich glaube, wir würden sofort alle sagen, mit dem dürfen wir nichts zu tun haben. Das ist ja total gefährlich. Jemand, der proklamiert, wir sollen uns selbst erlösen. Und genau das finden wir aber in der Psychotherapie. Es geht darum, dass der alte, unerlöste Mensch so ein bisschen aufgepäppelt wird. Den machen wir jetzt fit fürs Leben wieder. Es geht aber nicht darum, dass Jesus alles für den Menschen und für dich oder für jeden anderen getan hat. Und eine weitere Betonung ist, dass man sagt, du sollst autonomer werden. Es geht um Autonomie. Es geht darum, dass dir jemand erklären will, wie du besser durchs Leben kommst. Aber wie eventuell dein Wesen im Kern gar nicht verändert wird, sondern du sollst einfach nur besser als Mensch durch diese Welt kommen. Konkret könnte das bedeuten, dass das Ziel der Psychotherapie darin besteht, den alten, unerlösten Menschen so aufzupäppeln, dass er mit seinem unerlösten Wesen besser durchs Leben kommt. Das ist Selbsterlösung. Der Mensch will sich retten aus eigener Kraft. Und das wäre ziemlich verrückt. Ich möchte jetzt aber auch gleichzeitig sagen, was biblische Seelsorge nicht ist. Also ich glaube, ich habe euch hoffentlich verdeutlichen können, und ich gucke jetzt mal auf die Uhr, ich habe euch hoffentlich verdeutlichen können, was da nicht zusammenpasst. Ich finde, das ist wirklich eindeutig. Wenn Ziele nicht übereinstimmen sind, Methoden nicht übereinstimmen sind, das Menschenbild ein komplett anderes ist, was soll denn noch übereinstimmen? Jetzt sagen wir aber, was Seelsorge nicht ist. Und das finde ich ist auch wichtig, auch wenn jemand von euch betroffen sein sollte. Das Ziel der Seelsorge ist nicht, dass du zu 100% jede deiner Krankheiten und damit auch seelische Krankheiten in Anführungszeichen los wirst. Aber was Jesus möchte ist, und das zeigt er uns an Paulus, an ganz, ganz vielen anderen Christen, die unser Vorbild sind, er will dir dabei helfen, dass selbst wenn du mit irgendeiner seelischen Angelegenheit ein Problem hast, dass er mit seiner Kraft und durch das, was er dir durch sein Wort und durch andere Geschwister geben will, dass du gut durchs Leben kommst. Also ich habe euch erklärt, ich bin meinen Tinnitus nicht losgeworden. Ich bin deswegen aber trotzdem, würde ich jetzt einfach mal sagen, für Gottes Reich brauchbar. Und ich könnte euch jetzt noch von so ein paar anderen Wehwehchen zeigen oder schreiben, die ich heute habe. Und jetzt möchte ich einen Gedanken an euch weitergeben. Ich verliere da etwas Zeit, aber ich möchte den Gedanken weitergeben, weil ich den richtig transparent machen will für euch. Ich rede gerade von meinen körperlichen Erkrankungen. Tinnitus ist etwas Körperliches, wurde durch irgendwas ausgelöst. Wenn ihr mich hier gleich durch den Raum laufen seht, dann fällt vielleicht dem einen oder anderen auf, dass ich so ein bisschen humpel. ja, was habe ich? Ich habe seit Monaten in meinem linken Sprunggelenk oder wo auch immer eine Entzündung und Schmerzen, die gehen nicht weg. Jetzt gehe ich aber auch nicht zum Arzt hin, das war mein Fehler. Wir können auch gleich noch über Ärzte reden und über Medizin. Also ich gehe jedenfalls nicht zum Arzt hin. Und dann könnte ich noch ein paar andere Sachen erzählen, was ich für körperliche Einschränkungen habe. So, und deswegen würde ich aber nie auf die Idee kommen und sagen, ich kann deswegen nicht in der Gemeinde Ältester sein, ich kann nicht für die Agando-Bibelschule arbeiten, ich kann meiner Familie kein Vorbild sein, ich bin eben krank. Ja, ich bin ein bisschen behindert, würde ich jetzt sagen. Ja, ich kann nicht mal so gut laufen, ich kann vielleicht auch nicht mal so gut schlafen, werde in der Nacht dreimal, viermal wach, ist auch eine Lebenserfahrung, ich habe körperliche Beschwerden und Erkrankungen. Und jetzt würde jeder von euch sagen, ist doch normal, habe ich auch. Ich habe meine Erkältung, ich habe Corona gehabt, ich weiß nicht was gehabt und vielleicht hast du ganz andere körperliche Gebrechen. Aber du würdest nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich habe jetzt nur zu Gott eine gute Beziehung, wenn er mir alle meine Krankheiten wegnimmt. Und das finden wir in der Bibel nicht. Finden wir so nicht. Natürlich könnten wir uns das wünschen. Ich wünsche mir jetzt auch, dass meine Schmerzen im Fuß weniger werden. Und dafür bete ich sogar. Das heißt doch nicht, dass du dafür nicht beten sollst. Und es kann auch sein, dass Gott dir die ein oder andere Sache wegnimmt. Aber das Ziel ist nicht, dass du 100% gesund bist. Dieses Ziel haben wir in Ewigkeit, weil wir dann einen neuen Körper bekommen. Und der Körper ist das Letzte, was völlig erlöst wird. Den lassen wir zurück, nicht umsonst, den lassen wir bewusst jetzt zurück. Unsere Seele und unser Geist ist komplett erneuert. Der kann so in den Himmel einziehen, die beiden Elemente, sage ich einfach mal. Der Körper bleibt hier, wir bekommen einen neuen Körper. Und dann haben wir keine Probleme mehr. So, jetzt kommt aber der Gedankensprung und ich denke, die meisten von euch, die mitdenken, die haben vielleicht schon erkannt, was ich eigentlich sagen will. Ich will nämlich sagen, jetzt haben wir aber eine seelische Erkrankung. Und dann sagen wir, da passt irgendwas nicht. Solange ich mit Angst zu tun habe, stimmt mit mir was nicht. Nein, ich werde euch nicht erklären, Angst ist sogar etwas, was Gott in euer Leben hineingelegt hat. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit Ängsten um? Was lassen wir zu in unserem Leben? Was können Ängste in uns bewirken oder wie müssen wir mit Ängsten umgehen? Also eine seelische Erkrankung darf genauso akzeptiert werden erstmal wie eine körperliche Erkrankung. Jetzt müsste ich wieder euch erklären, das wäre wieder ein anderer Vortrag, dass man überhaupt darüber spricht, dass ein Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Oder ich müsste erklären, dass es normal ist, seelisch erkrankt zu sein. Und dass nicht für jede seelische Erkrankung, das will ich jetzt doch noch betonen, immer Sünde die Ursache ist. Eure Sünden sind ja, wie gerade erwähnt, bezahlt. Sie sind gereinigt. Das heißt, es gibt schon ein sündiges Verhalten, das führt mich in Probleme. Ja, jemand, der Alkoholiker ist und in eine bestimmte Sucht gerät, der hat natürlich durch mehrere Dinge auch, ich sag mal, falsche Entscheidungen getroffen. Darum geht's nicht. Aber es ist nicht so, und das ist eine andere Form von Seelsorge, auch im christlichen Kontext, dass jeder denkt, ich muss so tief in meinem Herzen graben, ich muss so irgendwas in meinem Leben noch finden, irgendwas stimmt da nicht. Manche kommen dann auf die Idee, es sind meine Vorfahren gewesen, dieses Thema müsste man auch ausräumen. Es entstehen alle möglichen Theorien, warum du ein Problem hast, ein seelisches Problem hast. Okay, so viel dazu. Also Seelsorge ist nicht Heilung im klassischen Sinne, du bist von allem gesund und befreit, aber Gott möchte dir trotzdem helfen, dass du gut durchs Leben kommst. Dann ist es auch keine klassische Therapie. Das ist interessant, weil das griechische Wort, was hier für Therapie steht, wird in der Bibel, und jetzt passt genau auf, nur für körperliche Krankheiten verwendet und nicht für seelische. Das ist doch interessant, dass dieser Begriff Therapie in der Bibel nur im Zusammenhang verwendet wird, wenn es um körperliche Erkrankungen geht. Es gibt aber einen Begriff in der Bibel, im Griechischen, da geht es um die geistliche Problematik. Aber dort geht es interessanterweise um die Sündenkrankheit. Und von Sünde und den Folgen der Sünde möchte uns Jesus natürlich heilen. Das Heilungsverständnis der Psychotherapie ist an das der Medizin angelehnt. Auch das muss man wissen. Und dann ist es eben nicht verwunderlich, dass die Psychotherapie ein legitimes Kind der Medizin ist. Und dort in der Medizin würde man auch von verschiedenen Therapien und ähnlichen Dingen reden. wenn die Bibel von Heilung spricht, dann meint sie immer das ganze Leben, den ganzen Menschen, da geht es immer um eine ganzheitliche Heilung. Und diese Heilung bedeutet, dass du mit Jesus selbst wieder in einer sehr guten Beziehung stehst, in Harmonie lebst, dass dir im Leben es durchaus wichtig ist, ihm Freude zu bereiten und nicht dich in vielleicht schwierigen, sündigen Situationen zu befinden. Und wir sehen am Apostel Paulus, das habe ich schon gerade genannt, dass er auf seine Art sicherlich geheilt war, aber er nicht trotzdem völlig gesund war. Er spricht von diesem Pfahl im Fleisch. Er spricht über seine Schwachheit. Und diese Schwachheit wurde von Gott nie beseitigt. Aber es war keine Blockade für seinen Dienst. Im Gegenteil, Paulus erklärt uns, dass seine Schwachheit dazu führt, dass Gott in ihm umso mächtiger wird. Und das dürft ihr alle mitnehmen. Ihr müsst euch nicht schämen, ihr müsst euch keine Gedanken machen, weil ihr denkt, ich bin da und da zu schwach. Dann würde ich nur sagen, Halleluja vielleicht. Ja, weil dann fangt ihr an zu erkennen, dass umso mehr Gottes Kraft in euch groß und mächtig werden kann. Im Übrigen nicht durch Passivität, so jetzt stelle ich mir hin und jetzt lasse ich Gottes Kraft auf mich einwirken, sondern durch Gehorsam, durch diese engere Beziehung, dass eure Liebesbeziehung zu Jesus so eng wird, dann wird er mit seiner Kraft in euer Leben hineinwirken können. Die biblische Seelsorge will dich in die Gemeinschaft mit Gott führen. Und auch dann, wenn es vielleicht Dinge gibt, die in deinem Leben ungelöst bleiben. Wir werden trotzdem heute Nachmittag lernen, wie wir mit bestimmten Themen umgehen. Aber ich wollte euch das erklären, es gibt nicht dieses, es muss alles 100% sein. Und Gottes Ziel mit uns Menschen ist auch nicht, dass wir alle völlig gesund sind, egal ob körperlich oder seelisch. Und uns fällt es manchmal schwer als Christen auch damit zu leben, dass wir sterben müssen. Meine Frau ist mit 36 erkrankt und mit 40 gestorben. Ich weiß, dass das sogar zum Plan Gottes gehörte. Sie hat in ihrer letzten Phase so viele Dinge entwickelt, dass sie zum Beispiel gelernt hat, durch Gottes Kraft auf andere Menschen zuzugehen. Sie hat ihre Krankheit genutzt, um ein Zeugnis für Jesus zu sein. Am Tag der Beerdigung stand der Apotheker mit Tränen an ihrem Grab, weil sie eine Patientin war, die er noch so nie kannte. Das heißt, das, was ihr tut, ist sogar noch viel mehr als das, was ihr sagt. Wir als Christen müssen viel mehr zu Tätern des Wortes werden, das kennen wir alles, haben wir schon tausendmal gehört, aber die Frage ist, wie tun wir es praktisch? Und dieser Apotheker, ein sehr gebildeter Mann, sehr erfolgreicher Mann, der stand mit Tränen am Grab meiner Frau und gesagt, ich habe noch nie in meiner Apothekerpraxis eine solche Frau kennengelernt, die so intensiv an ihrem Glauben festgehalten hat, die mich in der Apotheke angestrahlt hat, angelächelt hat, die mir sogar noch gezeigt hat, was es heißt, vielleicht durchaus noch Freude im Leben zu haben. Ich weiß, dass das hart ist. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Meine Frau hat schwierige Zeiten durchlaufen, ich mit ihr gemeinsam. Aber ich kann das heute alles sehr gut aus Gottes Hand nehmen. Und es hat mal ein Kind von mir gefragt, einer der Söhne, als er noch klein war, aber meine Frau schon verstorben war und ich dann doch wieder verheiratet war, dann hat sich jetzt meine jetzige Frau um die Erziehung unseres Sohnes gekümmert, also meines Sohnes. Und der war ja erst 8 Jahre alt. Und dann hat er aber irgendwie mit 8, 9 Jahren entdeckt, sehr interessante Entdeckung, er hat dann irgendwie gesagt, okay, wenn die Mama jetzt verstorben ist das alles ganz traurig ist, aber was wäre denn dann mit dem Samuel? Samuel ist dann sein nächster Bruder, sein Stiefbruder. Den hätte es ja gar nicht gegeben. Der wäre ja gar nicht da gewesen. Und dann hat er angefangen zu verstehen, dass es vielleicht einen Plan Gottes gibt, der sogar das beinhaltet. Und dass er sich jetzt freut, dass er einen Stiefbruder hat und dass dieser Stiefbruder ja auch leben möchte oder auch da sein möchte. Also das ist jetzt nur ein kurzes Beispiel. Ich fand das sehr interessant. Und ich könnte jetzt noch die Geschichte erzählen, wie die Kinder reagiert haben, als ihre Mama tot waren. Wir haben zusammen in einem Ehebett erstmal geschlafen. Da hatte ich ein bisschen Platz. Leider hatte ich etwas Platz, aber die Kinder haben mit mir im Bett geschlafen. Und das war eine schöne Zeit gewesen, weil dann haben wir am Abend noch lange Geschichten erzählt, Fragen beantwortet bekommen. Ja, das nur nebenbei. Ja, jetzt müssen wir noch der Frage nachgehen. kann jetzt die Psychotherapie die Seelsorge unterstützen? Und ich muss euch, das steht bei mir so ganz fett hier auf der Folie, die Antwort geben, nein, auf gar keinen Fall. Psychotherapie setzt immer am äußeren Menschen an, an den natürlichen Gegebenheiten, im Grunde genommen an die alte Natur. Sie kann eine Verhaltensänderung bewirken, die auch übrigens positiv sein kann. Aber da sind ihr die Grenzen gesetzt. Und ich will auch nicht sagen, dass eine Verhaltensänderung positiv oder wertlos ist. Nein, jetzt kommt Roland. Roland erklärt nämlich, dass er in seiner Zeit 8 Jahre in einer Klinik für Suchtkranke gearbeitet hat und dass er schon erlebt hat, dass in dieser Klinik auch einfach Alkoholiker wieder clean wurden und ihre Verhaltensweisen geändert haben. Das ist auf jeden Fall positiv gewesen. Die Frage ist nur, wie ist das Ganze einzuordnen? Wenn wir aber darauf schauen würden, was können wir als seine Kinder zur Ehre Gottes tun, auch im Kontext von biblischer Seelsorge, dann geht es darum, dass wir Gott Ehre machen wollen. Das haben wir gerade schon ein paar Mal so anklingen lassen. Wir wollen Gott Ehre machen. Das war auch der Bibelvers, den ich euch aus dem Epheserbrief mitgegeben habe. Wir möchten ihm gerade zeigen, im Gegensatz zum Ansatz eines anderen Menschenbildes, dass die Veränderung Gott in uns bewirkt. Und deswegen geben wir ihm die Ehre. Alles, was wir auch an positiven Dingen bewirken können, hat seine Ursache in Gott und in seiner Kraft und nicht auf uns selbst bezogen. Dann möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung jetzt geben. Wir haben von konträren Zielsetzungen geredet. Ich nenne euch jetzt insgesamt 5 Punkte, die im Kontext der biblischen Seelsorge Ziele sind. Und ich nenne euch nochmal ebenfalls 5 Punkte, die mit der Psychotherapie und der Zielsetzung der Psychotherapie zu tun haben. Ist das nochmal so ein kleiner Überblick für euch. Also, Seelsorge hat das Ziel, zur Ehre Gottes zu leben und zu handeln. Sie setzt den Fokus auf deine Christusbeziehung. Sie hat den Ansatz, dass sich in deinem Leben etwas von innen nach außen verändert. 4. Sie hat die Kraft in sich, auf Gottes Ressourcen zurückzublicken, aus Gottes Ressourcen, aus seiner Kraft zu leben. Und im Ergebnis führt sie dich immer mehr in dem Heilungsprozess, auch in die Gemeinschaft mit Gott selbst, in eine Jesusgemeinschaft. Die Psychotherapie hat folgende Ziele. Das Hauptziel ist, dass du psychisch gesund wirst. Hört sich erstmal gut an. Aber wie? Sie hat den Fokus auf Selbstverwirklichung. Sie hat den Ansatz, dass nur etwas bei dir so im Äußeren, also außen passieren muss, ohne eine tiefgreifende innere Veränderung des Menschen. Es ist so ein bisschen wie, ich bin jetzt mal etwas schöner geschminkt. Ansatz von außen nach innen war der 3. Dann die Kraft dazu sollst du selbst mitbringen. Es kommt auf deine Kraft drauf an, es geht um deine Ressourcen und die sollen die Veränderung bewirken. Im Ergebnis gehen wir dann mit ganz, ganz vielen Dingen von dem weg, was wir eigentlich gerade an den biblischen Zielen festgemacht haben. Ich stelle jetzt mal eine kurze Rückfrage. Nach meiner Uhr bin ich jetzt bei Minute 38. Ich habe natürlich noch ein paar Folien. Ich würde sagen, ich habe ja schon was sehr Wichtiges gesagt. Müsste jetzt eigentlich im nächsten Schritt noch über philosophische Grundlagen der Psychologie reden. Ich habe also noch ein paar Hinweise für euch, die verdeutlichen, wie schlecht diese Quelle ist. Soll ich noch 10 Minuten weiterreden oder... Okay, gut. Also dann müsst ihr jetzt noch 10 Minuten so in dem ersten Vortrag in Anführungszeichen aushalten. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Es ist ein bisschen theoretisch, aber es ist ein Grundverständnis, was ihr braucht, um dann später auch in das Gemeindekonzept das Ganze einmünden zu lassen, dass ihr versteht, wie leben wir dann Seelsorge in unserer Gemeinde. Was können wir an Erkenntnissen verwenden? Also die Grundlage der Psychologie, müssen wir uns vorstellen, ist ein Gedanke des Materialismus. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Alles ist Materie, Es gibt nur Funktionen, die von Materie gesteuert sind. Es gibt nichts Immaterielles. Da diskutiere ich immer mit einer Atheistengruppe drüber, die grundsätzlich sagen, nee, alles ist Materie. Geist und Seele sind nur Nebenprodukte von irgendwelchen materiellen Prozessen im Gehirn. Da kommen die Biochemiker zum Einsatz und sagen, das ist alles nur Chemie. Also alles, was du in deinem Leben überhaupt gemacht hast, ist alles nur Chemie gewesen. Und selbst wenn du gesagt hast, ich liebe jemanden und will den heiraten, alles nur Chemie. Wenn dein Chemiehaushalt nicht mehr stimmt, dann musst du auch deine Beziehung nicht mehr weiterführen. Das wäre das Ergebnis. So, das wäre, wenn ich mein Menschenbild auf reinen Materialismus gründe. Dann wissen wir alle, dass der Darwinismus unsere gesamte Gesellschaft geprägt hat. Die Psychologie glaubt, dass der Mensch nur die Fortentwicklung eines Tieres ist. Das sieht die Bibel vollkommen anders. Der Mensch, also du und ich, sind nur entwicklungsgeschichtliche Fortsetzung einer Evolution und wir sind im Grunde genommen immer noch Tiere. Nur ein bisschen intelligenter, aber schon sehr nah an dem Affen. Es gibt keinen qualifizierten Unterschied zwischen Mensch und Tier, sondern nur vielleicht so kleinere Unterschiede und deswegen sieht vielleicht auch die Behandlung ein bisschen anders aus. Dieses Verständnis ist anders. Und dann, als dritten Punkt, wieder noch als philosophische Grundlage, nennt man den Humanismus. Auch was ganz Tolles. Humanismus. Und der sagt uns, du bist gar nicht so schlecht. Eigentlich bist du gut. Du hast auf jeden Fall, auch wenn in deinem Leben vieles chaotisch ist, aber was dir bleibt, ist ein guter Kern. Eigentlich bist du gut. Der Kern ist doch da. Und jetzt müssen wir wieder zurück zu diesem Kern. Und diesen Kern müssen wir fördern. Und wenn du Probleme hast, dann waren einfach nur die Lebensbedingungen irgendwie ungünstig. Dass dann guter Kern nicht richtig zum Vorschein kam. Das sind die philosophischen Grundlagen der Psychologie. Und ihr seht, wie sehr sie von dem abweichen, was wir als Christen glauben. Alle diese Prämissen und Antworten sind unannehmbar für die Bibel. Sie führen zu einem fundamentalen falschen Verständnis, Menschenverständnis. Ja, noch drei andere Aspekte. Es gibt noch eine ganz spezielle Sicht in der Psychologie, die nennt man Determinismus. Muss ich ein bisschen erklären, was bedeutet Determinismus? Das heißt, dass der Mensch durch seine Entwicklungsgeschichte im Grunde genommen schon festgelegt ist. Determinismus heißt, im Grunde genommen ist durch deine Entwicklungsgeschichte schon ganz, ganz viel festgelegt. Und dann kommen sogenannte frühkindliche Erfahrungen ins Spiel. Und dann kommt hinzu, dass es heißt, du hast ganz, ganz viele Triebe. Da sind wir da ziemlich nah beim Tier. Es gibt ganz, ganz viele unbewusste Triebe, die sind schon so in dir angelegt. Und wenn dann bei dir irgendwas im Leben nicht funktioniert, dann hast du zu viel von diesem Trieb. Oder du hast Hauptthema frühkindliche Erfahrung. Und ich tut mir leid, jetzt habe ich wieder 2 Minuten Intermezzo, weil ich die Vorträge schon mit praktischem Beispiel anreichern will. Wir haben bei uns in unserer Gemeinde, wir sind eine Gemeindegründung gewesen, kommt eine junge Familie zu uns. Die Mutter findet zum Glauben, sie bekehrt sich und es wird offenkundig, dass die Tochter, Mädchen von 13 Jahren, große seelische Nöte hat. Ich sag mal, fast schon klassisch, Depressionen, Selbstverletzungen, Richtung Magersucht unterwegs, kein Selbstwertgefühl, ganz, ganz viele Faktoren. Die Eltern sind überfordert und sie geht zunächst zu einem Psychologen. Dieser Psychologe sagt dann irgendwann, die Krankheit oder das Krankheitsbild ist so schlimm, sie muss jetzt in eine Einrichtung. Dann wird sie in eine Einrichtung gebracht und zu dem Zeitpunkt habe ich das erste Mal Kontakt mit ihr. Und nach dem Gottesdienst bin ich einfach in so einem Raum gegangen, was etwas ruhiger, habe irgendwie einen Grund gesucht, wie ich sie ansprechen könnte. Das ist eine Bekannte meines Sohnes gewesen, der Samuel, der ist auch 14, die sind schon im Kindergarten zusammen gewesen, deswegen hat diese freundschaftliche Beziehung irgendwann so in eine geistliche Beziehung Einfluss genommen oder Eingang gefunden. Ja, was passiert? Ich rede mit ihr wenige Worte Und sie gibt mir zu verstehen, dass ich so ungefähr der erste Mensch bin, der sie anfängt zu verstehen. Und ich habe im Grunde nur zugehört. Ich habe nicht viel erstmal erzählt. Dann habe ich ihr vielleicht so 2, 3 Hinweise gegeben, das war dann lustig, dann hat sie mich gleich zum Experten gemacht. Hat sie mich gefragt, bist du Psychologe? Da habe ich gesagt, nein, ich bin kein Psychologe, aber ich habe ein bisschen was gelesen und ich habe mal so ein bisschen was mitbekommen, ja. Aber wissen Sie, was das Traurige ist? Und damit, das wollte ich einfach nur sagen, wie gefährlich das ist mit diesem Menschenbild. Jetzt ist sie an einem Punkt, wo sie so behandelt wurde, dass alles nur noch schlimmer ist. Frühkindliche Erfahrung. Das heißt, jetzt haben ihr die Psychologen erklärt, das Problem bist nicht du, sondern deine Eltern. Und jetzt gibt's einen riesen Konflikt. Die ist von zu Hause weggegangen. Hat gesagt, ich muss jetzt von meinen Eltern weg. Bin jetzt erstmal zu meiner Oma hin. Immer noch besser als irgendwo anders hin. Auf der Straße zu leben oder sowas. Ja, wir beten jetzt für sie. Ich versuche jemanden zu finden. Da sind wir bei dem Thema Seelsorge. Am besten eine jüngere Frau, die bereit ist, sie zu begleiten. Ich selbst kann das in gewissem Umfang und wir haben auch einen Test gemacht, wie schwer ist Ihre Depression. Es gibt Tests, die könnt ihr so online sogar durchführen, um den Schweregrad einer Depression festzustellen. Das ist Diagnostik und wir als Christen dürfen uns auch mit Diagnostik beschäftigen. Und sie hat diesen Test durchgeführt und das Ergebnis war schwer depressiv mit Suizidgedanken. Jetzt müssen wir sehen, wie kommen wir mit ihr weiter. Ja, aber das Wichtigste wäre, dass wir jetzt Beziehungen pflegen. Und ich könnte euch mehrere solcher Beispiele nehmen, die ich im Gemeindekontext erlebe, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe das jetzt einfach nur sagen wollen, frühkindliche Erfahrung, das ist ein Punkt, der schwierig ist, der von der Psychologie so gesehen wird. Das nächste Deterministische ist, dass man sagt, der Mensch ist konditioniert, er ist durch das, was du erfahren hast im Leben, schon sozusagen beschränkt. Du kannst gar nicht alles im Grunde genommen verwirklichen. Dir gelingt eben etwas nicht, weil du bist einfach begrenzt. Eine schöne Erklärung, ne? Wenn man jedem sagen würde, ist einfach eine Begrenzung. Wenn du wütend bist, eine Begrenzung. Wenn du ein paar andere Probleme hast, ich will jetzt nicht alle nennen, das liegt an deinem Verhalten, das ist schon in dir so hineingelegt worden. Ja, das waren ein paar Aspekte. Und interessant ist, dass die Psychologie eigentlich auch nicht über Sünde reden will. Der Trick ist jetzt, dass ein Psychologe sagen würde, wir reden jetzt nicht über Sünde, das, was du so als Sünde empfindest, als Trennung von Gott, das sind nur Schuldgefühle. Da hat dir irgendjemand so viel Schuld in deinem Leben hineingebaggert, dass du dich jetzt nicht gut fühlst. Nicht die Sünde ist Ursache und Kern, sondern es sind nur Schuldgefühle. Und dann sagt man, das ist ja nicht so ganz objektiv, das ist eher subjektiv. Was du so für Erfahrungen gemacht hast, dann entstehen Schuldgefühle. Das biblische Menschenbild sagt aus, du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist zwar aus Materie erschaffen, aus Staub vom Erdboden, aber Gott hat dir seinen Geist, seinem Odem eingehaucht. Und ja, du bist ein lebendiges Wesen geworden. Der Mensch ist also mehr als Materie. Und auch der Geist ist mehr als Materie. Alles das passt nicht zum Materialismus. Der Mensch und du bist nicht nur irgendein komplexes, chemisches, biologisches System, sondern du bist eine Person aus Geist, Seele und Leib. Mit einer immateriellen Dimension. Du bist im Übrigen auch von Gott mal ursprünglich vollkommen erschaffen worden, aber durch die Sünde ist dieses Ergebnis leider versaut worden. Aber das Schöne ist, dass wir als Christen wieder in diesen Zustand zurückkehren werden. Die Bibel sagt uns, damit möchte ich jetzt schließen, auch wenn der Vortrag noch einige Folien hat, damit möchte ich aber schließen, die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 12, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Und mit diesem Satz könnt ihr nochmal sehen, was sagt die Bibel zu uns, wer sind wir und was sagt uns die Psychologie. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich zumindest ein bisschen was Grundlegendes sagen konnte. Ich habe im Übrigen vor, euch dann den Vortrag auch in PDF-Form oder wie auch immer zur Verfügung zu stellen, wenn die E-Mail-Adressen bekannt sind. Dann könnt ihr nämlich noch die nächsten 20, 30 Folien euch anschauen. Ich bin jetzt irgendwie bei Folie 30 stehen geblieben. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wir setzen das Programm jetzt fort. Ja.